Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Sebastian Köhler. Hallo, Herr Köhler.
Hallo, Frau Herwig.
Herr Köhler, Sie sind Apotheker. Ihnen gehört die Horner Apotheke in der zweiten Generation. Ich habe sehr viel über Sie gelesen, da kommen wir gleich zu, denn Sie haben auch eine Funktion. Sie sind Vizepräsident der Apothekerkammer Bremen und auch Sprecher der Apothekerkammer Bremen. Deswegen sitzen wir beiden hier so nett zusammen. Was ich nicht rausgefunden habe, ist, sind Sie gebürtiger Bremer? In der zweiten Generation sieht ja ein bisschen danach aus. Zweite Generation heißt, Ihr Vater hatte die Apotheke auch schon oder Ihre Mutter?
Mein Vater hat die 1976 gegründet. Also nächstes Jahr wird 50 Jahre gefeiert. Und ich bin im Krankenhaus links der Weser geboren. Ich bin ein waschechter Bremer.
Sie mussten aber zum Studium weg, weil das kann man in Bremen nicht studieren. Wo haben Sie Pharmazie studiert?
Genau, ich habe dann gedacht, ich suche mir mal eine der schönsten Unistädte raus. Freiburg im Breisgau. Tatsächlich, weil Bremen keine pharmazeutische Fakultät hat, aber auch der Süden dann doch ganz schön war zum Studieren.
Viele Sonnenstunden, ne? Ja. Wahrscheinlich mehr als in Bremen.
Da kommt man schon im Februar ganz gut im Biergarten draußen sitzen.
Ja. Warum haben Sie Pharmazie studiert? War für Sie klar, weil Sie so viel von Ihrem Vater mitbekommen haben, dass das ein toller Beruf ist? Haben Sie gar keine anderen Interessen gehabt oder wie kam es zu Pharmazie?
Ehrlich gesagt habe ich mich das auch ab und zu mal gefragt. Ich habe das Gefühl, ich bin da wirklich für geboren. Das ist echt Leidenschaft und macht Spaß. Mein Bruder hat BWL studiert, der ist älter als ich. Und dann war das irgendwie nach einem Auslandsjahr für mich klar, dass ich dann in Deutschland Pharmazie studieren will und die väterliche Apotheke dann irgendwie übernehmen.
Ja. Ist ja auch ein NC-Fach, ne? Sie hätten wahrscheinlich auch Medizin studieren können, oder?
Hätte ich, aber das war mir zu nah am Patienten und zu viel Blut.
Verstehe.
Das wollte ich nicht.
Ja. Dabei machen Sie auch, da kommen wir noch zu, pharmazeutische Dienstleistungen. Und Herr Lauterbach wollte immer das Apotheken mehr übernehmen. Ich war auch ganz erstaunt in der Corona-Zeit, dass Apotheken auch impfen können. Das wusste ich noch gar nicht. Na gut, warum sollen sie nicht impfen? Weil das machen ja auch oft medizinische Fachangestellte in Praxen und so. Jedenfalls haben Sie die Apotheke, glaube ich, gesehen, 2026 wird sie 50 Jahre alt. In den letzten Jahren hat sich sehr viel getan, was Apotheken betrifft. Würden Sie heute oder Ihren Kindern raten, auch Pharmazie zu studieren und ihnen mal in Ihre Fußstapfen zu treten? Oder hat sich so viel getan oder auch nicht getan, was die Ignorierung betrifft, dass Sie sagen würden, nee, such dir lieber was anderes?
Das ist gleich zu Anfang die Fangfrage. Ich finde den Beruf nach wie vor wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend, toll, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Im Moment ist so ein Punkt erreicht, wo, wenn sich nicht grundlegend was am System ändert oder auch einfach mal, ich will nicht sagen, anerkannt wird, was da in der Fläche deutschlandweit geleistet wird, würde ich im Moment sehr zurückhaltend den Kindern das empfehlen.
Sagen Sie mal, was sich entwickelt hat. Also vom Apothekensterben weiß ja jeder, dass Apotheken keine Nachfolger finden, weil das für sie auch nicht attraktiv genug vielleicht ist. Dadurch ändern sich zum Beispiel die Notdienste. Sie müssen mehr Notdienste machen, als man früher machen musste. Weniger Apotheken, weniger Notdienste. Das kann man sich ja an einer Hand abzählen.
Genau.
Sind es solche Sachen?
Ja, es ist schon primär die Perspektive. Einen Nachfolger zu finden, Fachpersonal zu finden. Ohne dass das zu abgedroschen klingt, überbordende Bürokratie erschwert das Ganze doch ungemein. Und es ist nicht wie früher ein auf Augenhöhe mit den Krankenkassen. Da wird man doch als Leistungserbringer relativ arg in die Zange genommen und malträtiert mit Kleinigkeiten, die aber dann am Ende ganz schön Nerven kosten. Und da muss einfach neben der Honorierung, die seit 20 Jahren nicht angepasst wurde, dann doch auch was passieren, dass man da mehr seinen Beruf machen darf, als dass man nur bürokratischer Erfüllungsgehilfe der Krankenkassen ist.
Wie kommt das denn? Die Apotheker, müsste man sagen, ist doch eine ziemlich starke Lobby eigentlich. Also es gibt ja noch einige, ich weiß gar nicht, wie viele Apotheken es in Bremen gibt.
Wir haben jetzt Stadt Bremen noch 97, 98.
Das sind also schon
und Bremerhaven noch 22, ja. 21, also wir sind jetzt bei 100. 21 fürs ganze Bundesland.
Genau, aber das sind schon mal 121 Stimmen aus dem kleinsten Bundesland der Welt sozusagen oder dem kleinsten Zwei-Städte-Staat. Und Apotheker sind ja eigentlich die mit den Lehrern und den Ärzten und dem Wirt immer am Stammtisch saßen und sozusagen und dem Bürgermeister und die Geschicke des Dorfes oder der Kommune gelenkt haben, ne? Also die intellektuelle Speerspitze.
Ja, da entgegne ich tatsächlich immer, wir haben zwar natürlich eine Interessensvertretung in Berlin, die Kammern und die Verbände in den einzelnen Bundesländern.
Die Sie auch mitbezahlen müssen zum Beispiel.
Die wir natürlich auch genau mitfinanzieren, aber am Ende sind wir halt einfach 16.800 Einzelkämpfer.
Zu 82 Millionen meinen Sie?
Naja, im Verhältnis zu irgendwelchen etwas größeren Konstrukten, Konzernen sind wir da natürlich schon relativ schwach aufgestellt, was die Lobby angeht. Ich weiß, ich höre das ja immer wieder, wir wären so stark und wir würden alle erpressen können. Am Ende ist da komischerweise 20 Jahre nichts bei rumgekommen. Insofern.
Nee, ich meine nicht, dass sie alle erpressen können. Ich habe nur gedacht, ja, genau, dass ihre Stimme schon Gewicht haben sollte. So ähnlich wie
sollte schon, ja, oder? Kriegen wir immer viel warme Worte, aber am Ende auch wenig Taten und wird am Ende immer mit klammen Kassen und irgendwelchen Sparbeiträgen, die geleistet werden müssen, dann gefuchtelt. Also das ist immer ein bisschen frustrierend.
Apotheken, finde ich, haben sich ja sehr verändert. Ich glaube, also wenn ich an meine Kindheitserinnerung denke, dann hat man da Medikamente bekommen, natürlich auch Erkältungsmittel, aber es gibt ja inzwischen viele Sachen, die man bei Ihnen kaufen kann, die mit Medizin direkt nichts zu tun haben. Oder, weiß ich nicht, von Gummibärchen, die vegan sind, bis hin zu Kosmetika zum Beispiel. Das ist doch einfach passiert, weil man so ein Standbein braucht, oder? Um existieren zu können.
Also für die Mischkalkulation, dass das Ganze noch aufgeht, ist das auf jeden Fall unerlässlich. Natürlich gibt es noch in der Apothekenbetriebsordnung Vorgaben, was als sogenannte apothekenübliche Ware zu deklarieren ist. Also ich kann jetzt nicht Socken verkaufen und sagen, sie sehen aber schön aus und machen warme Füße.
Aber
deswegen gesund, das wäre schon sehr grenzwertig.
Ja.
Also es muss schon immer noch einen gewissen Gesundheitsbezug haben und in diesem Rahmen sein. Aber ja, am Ende gibt es viel Sortiment, viel Körperpflegeprodukte, Dinge, die man eben ohne Rezept bekommt, die auch ein Teil des Standbeins sind, auf das wir nicht verzichten können.
Und es gibt ja Kosmetikmarken oder, weiß ich nicht, Marken, die so Cremes und sowas herstellen, die damit werben, dass es nur in der Apotheke erhältlich ist, als ein Pluspunkt sozusagen. Ne?
Ja, am Ende sind das natürlich Firmenprodukte, die schon auch darauf abzielen, bei Hauterkrankungen und bei speziellen Konstellationen dann auch geeignet zu sein. Für die normale, unproblematische, nicht allergische Haut alles gut, kann man sich ja viele Produkte auch aus anderen Vertriebswegen nehmen. Aber wir können das Ganze natürlich dann verknüpfen, wenn Sie vom Hautarzt irgendeine Creme gegen Ihre Rosacea oder Psoriasis verordnet bekommen, dass dann auch das richtige passende Pflegeprodukt dazu kommt. Und ja, gibt es Firmen, die sagen, wir wollen das nur über Apotheken vertreiben, weil wir genau diesen Rahmen der Beratung dann auch uns wünschen.
Weil nämlich auch in Drogerien inzwischen Sachen verkauft werden, die es früher nur in Apotheken gab. Tabletten zum Beispiel, so ganz bestimmte oder so Einschlafhilfen, Melatonin und so Zeug, ne? Wo man natürlich keine Beratung kriegt. Da kann man sich ans Regal stellen, aber da würde man, selbst wenn man jemanden ansprechen würde, es wäre wahrscheinlich schwer zu erwarten, dass diese Supermarkt auch, aber Drogeriemitarbeiterin jetzt wüsste, wie viel Melatonin man nehmen darf und wie viel nicht, ne?
Ja, das ist ein Thema seit Jahren, auch dass wirklich eigentlich Produkte, die nur in der Apotheke vertrieben werden sollen, laut Firma dann über Graukanäle dann auch im Drogeriemarkt landen. Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir unseren Job gut machen, da deutlich besser und umfassender beraten können. Aber es ist so ein Trend und so eine Entwicklung, die auch schwer aufzuhalten ist.
Größeres Problem als Drogerien macht ihn aber der Onlinehandel. Und Sie sind, wenn Günther Jauch mit am Tisch säße, was würden Sie ihm sagen?
Da würde ich tatsächlich als allererstes mal, weil das immer wieder als Narrativ der großen beiden Versender aus Holland so nach außen getragen wird in allen Interviews und allen Podiumsdiskussionen, sie wären nicht schuld am Apothekensterben. Da wird dann immer die Zahl in den Raum geworfen, dass sie nur einen Marktanteil von 1% oder unter 1% bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten hätten und sie deswegen ja nun überhaupt nicht daran schuld wären, dass wir finanzielle und wirtschaftliche Probleme haben. Verschwiegen wird aber, dass die darauf hinsteuern, jetzt 30% des freiverkäuflichen sogenannten OTC-Marktes, Erkältungsmittel und Co., mittlerweile über den Versandhandel zu generieren. Und das ist Ertrag, der einfach den Apotheken in der Fläche und überall in Deutschland fehlt. 30% ist fast jede dritte Packung. Das ist dann schon eine Hausnummer, die auch nicht wegzudiskutieren ist. Und deswegen sich da so in Unschuld zu waschen, ist dann schon auch sehr, sehr lustig. Und ganz wichtige Info, die ich immer wieder gerne anbringe, ist, dass die tatsächlich seit ihrem Bestehen 20 Jahre lang noch nie ein positives Ergebnis geschrieben haben. Die machen nur Minus, machen nur Schulden und können sich dann natürlich am Kapitalmarkt als Aktiengesellschaft immer wieder frisches Geld holen, immer wieder neue Anleihen, mit denen die alten Löcher gestopft werden und wie das Spielchen so läuft. Da kämpft man natürlich dann so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühle. Ne? Das ist echt schwierig.
Obwohl, wer investiert denn da noch? Wer will denn da noch Aktien haben?
Es gibt immer wieder Leute vom, weiß ich auch nicht, katarischen Staatsfonds bis sonst wie, die da wieder Geld reinpumpen. Klassisches, disruptives Modell. Irgendwann wird der Marktanteil so groß sein, dass man dann Geld verdient. Das ist wirklich, wirklich spannend. Noch nie in ihrem Leben haben die ein positives Ergebnis geschrieben.
Das Problem ist auch, dass das eine das andere begünstigt. Je mehr Apotheken sterben, je größer mein Weg zur Apotheke wird, desto mehr werde ich dazu verführt, online zu bestellen. Ne?
Klar, in der Fläche haben wir ja wirklich das Thema schon seit geraumer Zeit. Und da stellt sich dann der Versand auch immer hin, wie ja, wir springen in die Bresche und in die Lücke, dass wir ja dann da die Versorgung aufrechterhalten. Wir sind die Guten. Das ist natürlich totaler Quatsch. Am Ende haben wir einen gesetzlichen Auftrag übernommen, die Versorgung zu sichern. Und wenn dann man einfach ausblutet am langen Arm, ist das gerade für die Fläche Menschen, die wirklich in ländlicheren Gegenden leben, ein Riesenproblem. Die fahren mittlerweile eine halbe Stunde, Stunde zu irgendeinem Notdienst in der Nacht. Und die Menschen, die da leben, kurzen Weg brauchen in ihrem Ort, sind, glaube ich, vom Klientel auch nicht unbedingt die, die so online-affin sind, das Ganze dann einfach mal eben über einen Versandhandel zu lösen. Also da,
Na, vor allen Dingen bleibt die Beratung auf der Strecke. Also gerade, wenn man mehrere Medikamente nimmt von verschiedenen Ärzten womöglich, wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich sie fragen, ob es da Probleme gibt. Oder ich bin neulich mal gefragt worden, bei einem Medikament, ob es das Magenschonende sein soll. Wer einfach nur vorm Computer sitzt, wird natürlich nicht gefragt, soll es das Magenschonende sein, obwohl wer weiß, was sich dann noch entwickelt. Aber erstmal nicht.
Da sage ich den Leuten aber auch immer, sucht euch eine Stammapotheke, dann läuft da alles an Info zusammen, alles, was eingenommen wird und verordnet wird, und dann kann man da auch richtig betreuen und das Ganze dann fundiert beraten.
Wenn Sie dafür noch Zeit haben, weil das ist auch ein Problem. Mir ist aufgefallen bei der Recherche, als ich so über Sie und Ihre Apotheke gelesen habe, dass Sie unheimlich umtriebig sind. Also ist mir aufgefallen. Sie haben mal vor Jahren eine Ladies Night angeboten. Ich finde das toll, was Sie sich alles haben einfallen lassen, um so eine Kundenbindung herzustellen. Da konnten Frauen kommen, da ging es auch um Kosmetika und ich glaube auch noch um andere Sachen auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen. Sie haben inzwischen einen eigenen Online-Shop, eine eigene App sogar. Ich finde, das, glaube ich, hat nicht jede Apotheke. Ich weiß nicht, ich habe bei meiner noch nicht geguckt, auch nicht gefragt, aber sie wird nicht beworben. Sie haben natürlich einen Botendienst. Das heißt, wenn ich in Walle sitze und komme nicht mehr vor die Tür, und ich habe ein Smartphone oder ein Tablet oder bin eben irgendwie online-affin, habe ich Ihre App, bestelle das Medikament, scanne meine Krankenkassenkarte ein oder das Rezept wird übertragen und Sie bringen mir dann, jemand von Ihnen bringt mir das vorbei. Da brauche ich keine holländische Apotheke mehr.
Eigentlich nicht. Wir machen alles vor Ort. Wir sind schneller, wir sind persönlicher. Und jetzt auch, und da sind ja alle Kollegen, Kolleginnen auch sozusagen mit der Zeit oder gehen mit der Zeit, dass sie da auch online und digitale Angebote bieten.
Haben denn viele eine eigene App? Oder
ja, das kommt jetzt immer mehr.
Ja, also aber Sie sind da schon ziemlich weit vorne,
ja,
oder?
Aber ich kenne viele Kollegen, aber da ist man natürlich auch vielleicht dann in so ERFA-Gruppen mit Gleichgesinnten, die dann auch alle sagen, Mensch, komm, wir müssen da diese Multi-Channel-Strategie dann auch fahren und das gepaart mit dem persönlich vor Ort. Wir kennen unsere Kunden seit Jahren. Wir sind schneller da. Wir werden 4-5 Mal am Tag vom Großhandel beliefert. Also wir kriegen alles, was bis 16 Uhr an Bestellungen und Wünschen noch reinkommt, noch am gleichen Tag. Im Idealfall zu den Kunden. Das können nur Apotheken vor Ort. Also ich brauche da keinen Versandhandel.
Das ist ja so ähnlich wie bei Buchhandlungen. Buchhandlungen können auch über Nacht bestellen. Trotzdem ist in dem Bewusstsein der Menschen, tief verankert, dass Amazon das Buch am nächsten Tag bringt. Oder sogar noch, in manchen Städten ja angeblich sogar noch am gleichen Tag, wo man sich auch fragt, brauche ich ein Buch am gleichen Tag, aber wer weiß.
Das weiß man nicht. Ja,
was
gut,
man nicht digital genau, bekommen kann.
Die Convenience ist natürlich ein Thema in allen Branchen und das ist jetzt auch, wir können ja auch nicht drum betteln, dass das vor unserer Branche nun komplett Halt macht. Natürlich finde ich immer so ein bisschen andere Produkte und ich habe auch viele Sachen, die man ohne Rezept kriegt, mit denen man echt viel Schaden anrichten kann. Aber auf der anderen Seite finden, glaube ich, auch alle traurig, wenn sie durch die Innenstadt gehen, wie der Einzelhandel aussieht und wie das alles ausblutet. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Mm. Die Leute bestellen viel, wir sehen nur noch Lieferwagen und Paketzusteller und wundern uns dann, dass Geschäfte vor Ort lokal irgendwie nicht mehr überleben können.
Ich meinte bei den Buchhandlungen, dass die auch viel besorgen können.
Ja, ja, das geht genauso schnell. Ja, klar, das ist dann aber irgendwie schon so. Und das ist so ein bisschen das, was wir verpasst haben als Berufsstand, gebe ich unumwunden zu, dass wir eigentlich seit 10, 20 Jahren unfassbar digital, technisch weit sind. Bestellungen wurden schon immer seit Jahrzehnten über Internetleitungen übermittelt. Der Computer, der Wechselwirkungen auswirft. Wir haben da nur nie richtig drüber geredet. Und dann stellt sich der Versandhandel hin und sagt, wir sind so toll, wir kontrollieren sogar, ob alles zusammenpasst. Und dann denken wir so, Mist, das machen wir schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren oder länger.
Ja.
Wir haben nur einfach schlecht drüber geredet.
Ja.
Und da haben wir uns so ein bisschen die Deutungshoheit nehmen lassen, könnte man sagen. Und das müssen wir jetzt wieder so ein bisschen zurückgewinnen.
Ja. Es geht bei Ihnen ja auch, ich habe ein bisschen gelesen in der pharmazeutischen Zeitung über Diskussionen, was man machen kann, was man machen muss, ob das Personal reicht, weil Sie brauchen ja auch pharmazeutische Assistenz, heißt es, glaube ich.
Genau, ja? Es gibt also ja approbierte Apothekerinnen und Apotheker, die pharmazeutisch-technischen Assistentinnen, das sind die Mitarbeiter, das ist ein Ausbildungsberuf an der Berufsschule, die dann auch den Kunden bedienen dürfen, auch Arzneimittel abgeben, unter Aufsicht eines anwesenden Apothekers, Apothekerin. Und dann gibt es noch pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin, das ist ein klassischer kaufmännischer Beruf, der aber so für ganze Logistik, Warenlager, Backoffice zuständig sind.
Und gibt es da nicht noch welche, die Cremes und so weiter selbst herstellen oder machen das auch?
Das machen meistens die PTAs.
Ah, ja.
Das ist auch in der Ausbildung ein Schwerpunkt. Und also jetzt zumindest bei mir ist da tatsächlich auch jeden Tag eine von morgens bis abends beschäftigt. Vom Hautarzt, Cremes, Kapseln vom Kinderarzt in der richtigen Dosierung, Augentropfen für Augenärzte herstellen. Also da ist wirklich noch viel, viel gute, schöne alte Handarbeit auch.
Das wissen, glaube ich, auch viele nicht, wie viel da noch handmade ist sozusagen. Auf jeden Fall ging es in einem von diesen Diskussionen auch um pharmazeutische Dienstleistungen, die man anbieten kann oder sollte, wo aber die Zeit für da sein muss. Zum Beispiel geht es um Blutdruckmessungen und Ihr Präsident, Herr Scholz, hat gesagt, dass der ist jetzt Geschäftsführer, glaube ich, von mehreren Apotheken oder angestellt von so einem Apothekenring. Und dass auf dem Land, die das nicht mehr schaffen, da ist so viel Nachfrage, so viel Andrang, dass da nicht einer kommen kann und sagen kann, bitte, ich möchte mal gerne meinen Blutdruck gemessen haben. Aber eigentlich ist es Ihr Selbstbild, sowas auch zu machen. Ne?
Absolut.
Und zwar kostenlos, oder?
Es ist so, diese pharmazeutischen Dienstleistungen ist eine Systemneuheit gewesen, dass wir das erste Mal auch zulasten der Krankenkassen selber Dienstleistungen initiieren können, sprich den Kunden darauf ansprechen und sagen, hier, du nimmst 7 verschiedene Medikamente, wir wollen da mal richtig intensiv drüber gucken, wir setzen uns mit dir zusammen, machen mal ein Gespräch, wo hakt's, was verstehst du nicht? Und können dann diese Dienstleistung auch mit den Krankenkassen abrechnen. Ist denen natürlich ein Dorn im Auge, weil es erstmal Geld kostet. Aber es gibt genügend Studien und Untersuchungen, dass man dadurch wirklich die Therapietreue, die sogenannte Compliance der Menschen unfassbar fördern kann. Also ein wirklicher Gewinn für den Patienten, dass er...
Dass sie sich dann besser daran halten und dann das auch wirklich
genau.
Was bringt, anstatt dass sie, was ja auch viel Geld kostet, im System bleiben und bleiben.
Also es gibt da ja Untersuchungen, ich habe keine genauen Zahlen, dass da wirklich Zehntausende von Menschen jedes Jahr ins Krankenhaus kommen, weil sie am Ende doch ihre Medikamente nicht korrekt einnehmen. Man denkt immer, die bösen Medikamente, die machen mich krank. Nee, im Gegenteil, wenn es nicht richtig genommen wird, dann ist das viel schlimmer. Und da versuchen wir mit diesen Dienstleistungen dann einfach eine bessere Therapietreue herbeizuführen. Aber die kostet Zeit. Und ohne Fachpersonal, was ja auch noch in Anführungsstrichen die normale Versorgung erstmal gewährleisten muss, ist das natürlich schwierig.
Hm. Das heißt, zu diesen Dienstleistungen gehört eben sowas, eine richtige Beratung, und jetzt bring mal die Medikamente mit und ich sag dir wie und was und so weiter. Dazu gehört Blutdruckmessen. Dazu gehört auch, wenn einer Diabetiker ist, dem zu zeigen, wie er das alles macht. Sowas gehört das auch dazu?
Ja, das ist tatsächlich jetzt noch nicht festgelegt worden. Es gibt noch die richtige Anwendung von Medikamenten zur Inhalation bei Asthmatikern, weil daher diese verschiedenen Geräte, mit denen man dann Pulver, Spray irgendwie inhaliert, doch sehr unterschiedlich sind und man da auch viele Fehler machen kann. Und dann gibt es noch eine intensivierte Beratung bei Tumorpatienten und bei organtransplantierten Menschen. Das ist aber dann tatsächlich auch ein bisschen spezieller, wo man dann vielleicht auch eine Schwerpunktapotheke sein muss und entsprechend Praxis oben überm Haus, dass man da wirklich in diesem Bereich noch intensiver auf den Patienten eingehen kann. Aber diese fünf Dienstleistungen sind jetzt erstmal abrechenbar, kosten den Patienten nichts und bringen wirklich eine ganz große Menge an Sicherheit für die Therapie.
Ist das denn ein richtiges Standbein für Sie oder ist das was man mitmacht? Oder würden Sie gerne sich da ein bisschen mehr drauf konzentrieren? Ja. Und Herr Lauterbach wollte es ja sogar erweitern. Ne? Impfen zum Beispiel war in der Corona-Zeit eine ziemlich gute Idee. Das einzige Problem war, weil ich wollte mich auch in der Apotheke impfen lassen, weil ich dachte, die ist bei mir um die Ecke, dass die immer nur diese sechsfachen Dosen hatten. Dann haben sie immer Leute gesammelt, bis sie sechs hatten. Das war natürlich sehr
Ist leider bei Corona-Impfung immer noch.
Immer noch?
Ja, gibt es immer noch keine Einzelimpfdosen. Ja, das sind alles Aufgaben, die, ich sag mal, erfüllend sind und unserem Selbstbild entsprechen, aber tatsächlich auch nicht so honoriert werden, dass man da ein ernsthaftes Standbein drauf aufbauen könnte, ohne die Packung und das entsprechende Packungshonorar, was ja die normale Beratung abdeckt, kann das nicht funktionieren. Also jetzt für die Medikationsanalyse kann man tatsächlich 90 Euro abrechnen, brutto, und dafür sind sie aber auch eine Stunde bis anderthalb beschäftigt. Das ist dann schon schwierig. Also ich glaube, da kann jeder Kaufmann, jeder Handwerker sich ausrechnen, dass das nicht funktioniert. Ich finde es trotzdem wichtig, das ist für die Patienten wichtig und ich wünsche mir, dass das ganz viele Kollegen, Kolleginnen auch irgendwie durchführen können. Aber wenn sie eben nicht genügend Leute haben, die Leute, die sie haben, auch eigentlich nicht adäquat bezahlen können, weil das gesetzliche Honorar, was wir für unsere Arbeit kriegen, nicht angepasst wurde, dann wird es schwierig.
Ja, verstehe. Aber das wäre für das Gesundheitssystem ja auch gut, ne? Wenn man manche Sachen, wenn man nicht zum Arzt gehen müsste, die ja auch alle überlaufen sind, also gerade Hausärzte, dass man dann in der Apotheke was machen könnte. Aber wenn ich jetzt drinke und sagen würde, können Sie mich gegen Grippe impfen, dann ginge das nicht? Auch nicht als Selbstzahlerin?
Nee. Jein. Also ich persönlich habe tatsächlich die Räumlichkeiten nicht. Das ist natürlich dann auch wieder so ein bürokratisches, das können Sie dann nicht einfach irgendwo im Beratungszimmerchen machen. Da brauchen Sie eine Liege, um jemanden, falls ihm ein bisschen komisch wird, auch mal hinlegen zu können. Da gibt es dann entsprechend Vorlagen und Vorschriften, die tatsächlich jetzt in Bremen leider nur zwei oder drei Kollegen, Kolleginnen erfüllen können. Aber grundsätzlich ja, ist dann eben das Impfen in Apotheken möglich und wird auch immer diskutiert, ob vielleicht auch andere Impfstoffe und Impfungen dann auch durchgeführt werden können. Nur, genau, es muss entsprechend honoriert werden und es muss die Zeit für da sein, ne? Sonst ist es dann einfach schwierig. Und Sie müssen sich dann noch digital beim Robert-Koch-Institut anmelden, damit Sie die Grippeimpfung darüber melden, die anonymisiert die Personendaten. Das ist schon auch ganz schön aufwendig, wo man dann sagt, da muss man sehr langen Atem haben, wenn man die Infrastruktur aufbaut, dann ist das vielleicht in 3, 4, 5, 6 Jahren irgendwann mal auch ein Zugeschäft, was hilfreich ist.
Ne? Ja. Apropos Corona, mir fällt ein, gibt es überhaupt noch, ich war vor einem Jahr, glaube ich, mal in der Apotheke und wollte einen Corona-Test haben, den gibt es nicht mehr, gab es nicht mehr, den gibt es die bei Ihnen noch? Oder wieder, weil man kann ja sich Corona noch einfangen, genau, und das ist ja auch ganz gut zu wissen, dass man es hat, ne, um andere nicht anzustecken, auch wenn es
nicht ist. Ja, natürlich kann man immer trefflich drüber streiten, ob das jetzt wirklich wichtig ist, ob ich nur eine echte Grippe habe oder ein Coronavirus oder irgendein anderen Virus, eigentlich sollte man dann zu Hause bleiben. Aber ja, es gibt noch Tests, die dann gleich Influenza, also die echte Grippe und diesen RSV-Virus mit testen. Da hat man so Vierfachtest.
Ja, das stimmt.
Die ganz simplen, in Anführungsstrichen, Corona-Tests sind immer nur im, weiß ich nicht, Zehntausender-Gebinde einzukaufen. Und das macht dann keiner, weil wenn sie dann 500 im Jahr verkaufen und die anderen 9.500 wegschmeißen, ist, ja, macht keinen Sinn.
Es gibt ja auch ein Verfallsdatum.
Genau, es ist einfach zu wenig Nachfrage, dass das sich nicht lohnt.
Aber stimmt, muss ich wissen, ob ich Grippe oder Dings habe? Nee. Ich habe nur gedacht, man muss es wissen, um zu wissen, wie ansteckend man ist. Aber man ist bei Grippe natürlich auch ziemlich ansteckend. Ne? Woher weiß ich überhaupt, ob ich ansteckend bin? Bei jedem Infekt?
Ja, Sie muss können ich auch schon. Sie können auch schon bei den ersten Symptomen, wo Sie sagen, Mensch, ja, Hals kratzt ein bisschen, sind Sie auch schon ansteckend. Also es ist ein bisschen müßig mit der Testerei. Ich verstehe das, wenn da.
Entschuldigung, könnte aber eine Mandelentzündung sein, ne?
Alles, aber auch ansteckend.
Ist auch ansteckend,
Na klar, bakterielle und virale Infekte sind alle ansteckend. Also das macht dann keinen Unterschied. Aber wenn sich jemand da sicherer fühlt, würde ich niemandem das Testen ausreden. Nur die Konsequenz oder dass man sich jetzt dann deswegen mehr isolieren muss als bei einem anderen viralen Infekt, ist A, nicht vorgeschrieben und B, macht es bei allen Infekten Sinn, sich mal ein bisschen von anderen fernzuhalten oder Großmutter, Großvater mal eben ein paar Tage nicht zu besuchen. Wenn man eine Schnupfennase hat, ist das insgesamt doof für die.
Ich hatte vorhin aufgezählt, was Sie schon alles gemacht haben, was ich auch gelesen habe. Ich habe die jetzt nicht vor Augen, aber bei Ihnen war mal die Ratiopharm-Zwillinge zu Besuch. Man konnte sich mit denen fotografieren lassen. Ratiopharm macht ja sehr viel Fernsehwerbung. Also es sind ganz oft Zwillinge oder eigentlich immer.
Ich glaube, die haben das immer noch, das Zwillingskonzept. Ja.
Aber das waren zwei junge Männer, glaube ich, oder zwei Jungs sogar. Auf jeden Fall, die habe ich gar nicht vor Augen. Zwei junge Frauen habe ich so ein bisschen so eine Idee von. Also wie kommt es, dass Sie da so umtriebig sind? Weil Ihnen das Spaß macht oder weil das wirklich, weil Sie das Gefühl haben, Sie müssen doch auch ein bisschen, ich weiß nicht, Unterhaltung ist das ja nicht, aber sowas bieten?
Ja, also das war damals wahrscheinlich Vorsehung und Zufall. Also klar, das sind dann Aktionen, die in dem Falle Ratiopharm angeboten hat. Und man dachte, Mensch, das ist doch mal ganz witzig. Bin ich jetzt mittlerweile auch, dass ich sage, Mensch, ja, zu sehr von der Industrie sollte man da sich auch nicht beeinflussen lassen. Aber das hat Spaß gemacht. Und Vorsehung, weil ich dann tatsächlich noch als drittes Kind, in Anführungsstrichen, dann noch Zwillingsjungs bekommen habe. Nummer 3 und 4. Also irgendwie war da mit den Zwillingen war irgendwas in der Luft. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist ja ein lustiger Zufall. Die könnten mal Werbung für Ratiopharm machen.
Die beiden, auf jeden Fall, ja. Das sind ganz drollige Vögel.
Ah ja, verstehe. Apotheken, über den Personalmangel haben wir schon geredet. Das Apothekensterben, dass sich keine Nachfolge oft finden, scheint ja das größte Problem zu sein. Ne? Liegt das daran, dass wenn Sie eben ehrlich wären und Ihren Kindern eben sagen würden, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht, dass man einfach nicht mehr so euphorisch sagen kann, ja, mach das, das ist eine tolle Sache. Ist es tatsächlich das?
Ja. Oder also der Standort ist natürlich super entscheidend.
Ja, das stimmt.
Aber vor dem Hintergrund, dass wir, 30-40% der Kollegen, Kolleginnen entweder schon unwirtschaftlich arbeiten oder kurz vorm wirtschaftlichen Zusammenbruch stehen, ist das eine so große Zahl, wenn sich da nicht irgendwie gravierend was ändert. Weiß ich nicht. Ist das schon schwierig, das dann zu empfehlen den jungen Leuten, obwohl es so schade ist, weil der Beruf so Spaß macht. Und vielleicht kriegen wir ihn so ein bisschen gewandelt, dass eben mehr diese Medikationsanalysen, die pharmazeutischen Dienstleistungen mehr im Vordergrund stehen und die Abgabe der Packung, der eigentlichen Packung, ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Dann ja, aber eben auch zu Bedingungen, die dann auch wirtschaftlich tragbar sind. Und das ist Stand jetzt nicht. Wir kriegen immer viele Versprechungen, auch jetzt von der neuen Gesundheitsministerin Nanken. Soll wohl nächste Woche Eckpunkte für eine Reform geben, weil wir den Deutschen Apothekertag haben. Das ist so das höchste Gremium, wo dann ganz viele Delegierte in Düsseldorf und München im Wechsel zusammenkommen. Da will sie tatsächlich mal anders als ihr Vorgänger auch mal persönlich erscheinen und dann uns mal sagen, was sie so vorhat. Da sind wir natürlich sehr gespannt.
Wir haben noch gar nicht, weil ich Sie unterbrochen habe, Sie haben noch gar nicht gesagt, was Sie Günther Jauch sagen würden, wenn er hier mit am Tisch säße.
Ehrlich gesagt bin ich da ernüchtert genug oder wahrscheinlich so resigniert, dass ich sage, Mensch, wenn die Kohle so wichtig ist, dann was soll ich dem sagen? Vielleicht weiß er es auch, dass die Strukturen vor Ort wichtig sind. Natürlich hat er da
selber wahrscheinlich eine Apotheke.
Wenig Probleme, aber wahrscheinlich kennt er bei sich vor Ort auch eine Apotheke. Und spätestens, wenn sie nicht mehr da ist, dann sind immer alle traurig und er vielleicht in seinem Ort auch.
Der wohnt ja in Potsdam angeblich.
Potsdam, wahrscheinlich, ja, da traut ist die Dichte sich, noch ganz gut.
Aber wahrscheinlich traut er sich in keine Apotheke mehr, weil er sofort zusammengestaucht werden würde, weil die ganzen Apotheker das natürlich kennen.
Ja, aber ich sehe das ja immer auch sportlich. Wenn wir unseren Job gut machen vor Ort, dann hat der Versandhandel keine Chance. Und dann ist auch Günther ja auch nur ein Gesicht, was irgendwann weg ist. Und,
ja. Was einen ja immer wundert, ist, dass Herr Jauch ja wahrscheinlich dieses Geld gar nicht braucht. Also ich meine, ich weiß ja nicht, also der ist ja so gut im Geschäft, dass man sich dann wundert, dass jemand noch Werbung macht. Das hat mich schon oft gewundert bei denen, die wirklich seit x Jahren sehr gut im Geschäft sind. Weil ehrenamtlich wird das nicht tun, schätze ich jetzt mal. Aber
wer weiß. Also er hat jetzt angeblich irgendwo geschrieben, dass das alles ja für einen guten Zweck dann gespendet wird, was er da kriegt. Das halte ich für ein Gerücht, weil das kam jetzt nach 3 Jahren, kam das jetzt das erste Mal, dass er das irgendwo hat fallen lassen. Wenn dem wirklich so wäre, dann hätte er das wahrscheinlich schon viel früher mal geäußert. Aber naja, das lassen wir mal so im Raum stehen.
Er selbst wird es wissen. Notdienste, was hat denn das für Konsequenzen für Sie? Ich habe mal gelesen, dass viele Apotheker selber dann den Notdienst machen, weil sie ihr Personal gar nicht bezahlen können und das auch zu viel wird. Machen Sie das auch immer selbst und wie oft sind Sie dran?
Na, wir teilen uns das auf.
Es gibt so Kreise.
Wir haben in Bremen natürlich jetzt als Stadtstaat so ein bisschen die, ich sage nicht Insel der Glückseligkeit, dafür würden mich wahrscheinlich viele Kollegen auch jetzt nicht steinigen, aber dann das auch Kern anders sehen. Wir haben tatsächlich jetzt einen Turnus alle 24 Tage. Drei Apotheken kriegen wir auf jeden Fall, das haben wir uns als Mindest im Stadtgebiet Bremen, aber mit Bremen-Nord zusammen jetzt mussten wir schon aufgrund der schon zurückgehenden Zahl das jetzt auch ein bisschen ausdehnen. Versuchen wir immer 3 Apotheken dienstbereit zu halten. Wenn wir da durch Schließung irgendwann auf 2 rutschen würden, dann wird es nicht mehr gehen. Dann müssten wir den Turnus verkürzen. Dann müssen wir häufiger ran.
Obwohl, Sie müssen nicht. Ne? Sie sind nicht gesetzlich verpflichtet.
Doch, das ist
eine
gesetzliche Pflicht. Wir können nicht einfach sagen, och, lohnt sich nicht oder macht keinen Spaß. Oder
nicht, ich meine, 3 oder so. Auf 2?
Nein, da gibt es keine Vorgaben. Genau, das machen wir, entscheiden wir als Kammer.
Genau.
Das ist unsere vor Ort Entscheidung. Aber da haben wir eben, ja, also man muss das ja schon auch so machen, dass es eben auch in einer vernünftigen Entfernung und vernünftig erreichbar ist. Bremen-Nord ist schon, genau, das ist dann schon nicht mehr machbar. Deswegen haben wir als Vorstand in der Kammer dann beschlossen, also 3 ist das absolute Minimum. Wenn das nicht mehr haltbar wäre, dann müssten wir den Turnus verkürzen und wir müssen alle häufiger ran. Aber so, ja, sind immer alle 24 Tage, 3 Kollegen, 3 Kolleginnen dran.
Das geht
und
so
dann ist
oder?
Man von, ja, das ist wirklich im Verhältnis zu ländlichen Gebieten, wo teilweise 10 Dienste im Monat oder manchmal eine ganze Woche am Stück Dienst gemacht wird, ist das noch ganz erträglich. Und wenn Sie dann noch eine angestellte Apothekerin oder Apotheker haben, der auch Dienste macht, dann ist das okay, aber man sitzt die ganze Nacht da und teilweise kommt nichts oder es kommen
Leute mit Sachen,
unnütze Sachen, kann das man jetzt auch mal vorsichtig sagen. Ja.
Sabine Doll hat mal eine Reportage gemacht, ich glaube über die Apotheke in der Georg-Gröning-Straße, dass die Leute sich das überhaupt getraut haben, da hinzugehen und zu sagen, sie brauchen, weiß ich nicht, einer wollte Kondome. Das muss man
ja,
sich
ja,
mal,
das
ich meine,
ist, ja.
Besser als irgendwie sich eine Krankheit einsetzen. Aber nachts bei der Notdienst der Apotheke, ich weiß gar nicht, was das noch war, auf jeden Fall, man... Es ist wirklich interessant, wie wenig Reflexion da ist.
Ja, überspitzt kommen sie tatsächlich und wollen eine Packung Taschentücher. Das passiert natürlich nicht, aber es ist wirklich manchmal schon, da muss man schon ein bisschen auf die Lippe beißen, wo man denkt, Mensch, das hätte jetzt auch noch 3 Stunden, 4 Stunden Zeit gehabt. Also es ist ja nicht so, dass
das
wir
sagt
da...
Man nicht den Leuten?
Ja, es gibt... doch, es gibt Grenzen, weil letztens war dann irgendwer sauer, dass er irgendwie was nicht gekriegt hat, was nun wirklich kein Notfall war. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr was, aber da war ich dann wirklich so perplex nachts um 3. Eine Sache, die noch 5 Tage Zeit hätte. Und da wollte er nun sein 7 Tage altes Rezept einlösen. Da habe ich dann auch gesagt, hör mal zu, das ist kein Notfall. Doch, ne? Und können Sie mich gerne jetzt anschwärzen oder was, aber das ist das Quatsch. So, ne?
Ja, komisch, ja.
Aber klar, vom klassischen Nasenspray und der Kopfschmerztablette von 1 Uhr bis 5 Uhr morgens ist alles dabei. Und dann freut man sich aber natürlich auch über die Antibiose für Kinder mit Ohrenschmerzen und die wirklichen Notfälle, wo man sagt, Mensch, das ist auch schön, dafür sind wir da, dann machst du das gerne. Aber sich dann blöd anmachen zu lassen oder so Sprüche wie, sie sind doch sowieso da und was kostet das jetzt noch, 2,50 Notdienstgebühr, das ist dann schon eher frustrierend für die Mitarbeiter, wenn sie sowas zu hören kriegen, weil man wirklich ja die ganze Nacht da parat steht, vielleicht auch mal schläft, aber wenn man dann jede Stunde geweckt wird, ist das auch nicht gerade der größte Spaß und dann wenigstens so ein bisschen eine gewisse Dankbarkeit. Aber bei den meisten ist das auch so.
Ja, die Notfallambulanzen können ja auch davon mitziehen, wer da alles antanzt.
Das ist ja noch schlimmer.
Was machst du hier, was mitten in der Nacht, wo andere Leute sozusagen einen Finger abhaben oder so. Also das ist schon so, also weiß ich gar nicht, das gab es wahrscheinlich auch schon immer. Ich bin in dem Alter, wo ich immer denke, früher war alles besser, das stimmt natürlich nicht. Aber dass da so ein bisschen, manche wissen es vielleicht nicht besser, aber so eine Schamgrenze vielleicht gefallen ist, dass man sich überlegt, jage ich jetzt jemanden nachts um 3 und wenn es nun liege, ist hoch, nur weil ich irgendwas brauche, was nicht so wichtig ist, ne? Weil ich zufällig...
Also das ist nicht wissenschaftlich verbrieft, aber ist jetzt zumindest eine eigene Erfahrung, auch wenn es schon Jahre her ist. Nach dem Studium habe ich erst in Süddeutschland gearbeitet, auf der Schwäbischen Alb mit meiner Frau. Und wenn sie da in der ländlichen Gegend Notdienst gemacht haben, haben sie da bis Mitternacht die Tür einfach offen gelassen, weil sie überhaupt keine Angst haben mussten, dass irgendwer reinkommt und ihnen was Böses will. Und dann kam unter der Woche auch keiner. Also da ist dann, ich will jetzt nicht die Städter als empfindlicher und irgendwie sensibler darstellen, aber da hat keiner nachts um 3 wegen dem Nasenspray geklingelt. Ne? Das wurde dann nächsten Tag erledigt. Das ist dann in den Großstädten schon diese, ich habe alles rund um die Uhr verfügbar, Mentalität ist dann einfach ausgeprägter.
Sie sind hier auch zweiter Vorsitzender der neu gegründeten Werbegemeinschaft Wir in Hornlehe. Das finde ich auch, also hat ja auch was damit zu tun, dass Sie so umtriebig sind. Wie läuft's denn?
Gut,
sind Sie zufrieden mit dem, was Sie da gemeinsam machen? Weil oft ist ja so ganz große Euphorie am Anfang, Neuanfang, und dann sackt das manchmal so langsam ab.
Also natürlich wären wir schon gerne viel weiter, was die Mitgliederzahl angeht.
Sind 18 am Anfang gewesen?
Das halten wir relativ konstant mit 20, 22 Mitgliedern. Die einzigen 4 oder 5, die im Vorstand sind, sind auch die, die eigentlich alles an Aktionen und Aktivitäten tragen und organisieren. Der Rest hat doch oft in so Werbegemeinschaften die Erwartung, dass jetzt einfach ein fertiges Konzept kommt. Und was habe ich denn davon, wird man immer gefragt und so. Und da sagen wir, Mensch, ja, engagier dich doch einfach für den Stadtteil erstmal und lass uns was Cooles machen. Hornlehe ist nun wirklich schön. Von Unisee, der gerade an der Grenze noch liegt, bis zum Rhododendron-Park, ja wirklich traumhafte Sachen und ganz lebenswert. Und da versuchen wir einfach so ein bisschen, was für die Menschen im Stadtteil zu machen. Und jetzt nicht einfach nur plump Werbung, sondern die lebenswerte
Veranstaltung.
Ding. So, ja, wir machen also Weihnachtsmarkt, genau, organisieren Weihnachtsmarkt. Wir. Das ist wirklich ganz toll angenommen worden. Jetzt haben wir eine Radkultur zum zweiten Mal organisiert im Sommer. Letztes Jahr war ja Fahrradjahr. 2024 in Bremen, da hatten wir uns das überlegt und haben dann verschiedene Stops gemacht beim Fallturm, beim Unisee, jetzt dieses Jahr bei Metalhenge auf der Mülldeponie und dann waren da immer Leute, die sich auskennen und die was Spannendes an einem kleinen Vortrag halten konnten. Wurde super angenommen, jetzt waren wir dieses Jahr 70 Leute, die da mitgefahren sind, das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, so versuchen wir da so ein bisschen was zu machen. Klar, die Vorbilder Findorf, Wachmannstraße, da gibt es ja große und schon seit Jahrzehnten aktive Werbegemeinschaften. Da ist der Weg noch lang. Aber wir arbeiten.
Du hast 23 angefangen, das ist ja also 2 Jahre. Ne?
Genau,
zwei Weihnachtsmärkte.
Vielleicht auch nicht erwarten, dass jetzt schon alles perfekt läuft und wir da. Aber deswegen, da ist natürlich jeder willkommen, der im Stadtteil ansässig ist, als Unternehmen oder Selbstständiger mitmachen, sofort. Also sehr gerne.
Ihre Apotheke ist direkt neben ehemals Lestra. Da wird jetzt umgebaut. Hat das eigentlich Folgen für Sie? Weil Lestra war ja schon eine Feinkostadresse. Nicht nur, aber auch. Also bei Lestra hat man Sachen bekommen, die hat man, glaube ich, sonst in Bremen nicht so einfach bekommen, sagen wir so. Schon ein hochklassiges Sortiment. Das gilt vor allen Dingen für Fisch, Fleisch und Obst und Gemüse. Ich fand immer beeindruckend. Ich war nicht so oft bei Lestra, da wohne ich viel zu weit weg. Aber wenn ich die Obst- und Gemüseabteilung, da war ja quasi nicht ein Apfel hatte eine Delle. Da waren ja auch Mitarbeiter, die das hat mich schon schwer beeindruckt. Das kennt man ja manchmal auch anders. Trotzdem, es wird jetzt Edeka. Ich weiß gar nicht, ob die den Anspruch halten können, sozusagen. Wahrscheinlich eher nicht. Also ich weiß es nicht. Was hat das für Sie für Konsequenzen?
Naja, also ganz zuallererst ist natürlich eine Institution verloren gegangen für Bremen und über die Stadtgrenzen hinaus. Wir haben das ja auch mitgekriegt, oder ich habe das auch mitgekriegt, dass da wirklich Kunden aus Hamburg, Oldenburg, sonst wo aus der großen norddeutschen Region zu Lestra fahren samstags, um da einzukaufen. Mhm. Wer das Besondere gesucht hat, hat es da gefunden. Fall. Und das war wirklich toll und beeindruckend. Mhm. So ein Umbau ist, kennt, glaube ich, jeder Kaufmann, wenn die Straße saniert wird, wenn irgendwas vor der Tür an Baustelle ist, ist erstmal weniger los. Mhm. Natürlich haben wir mit Medikamenten einen gewissen Grundstock und ein Stammklientel aus dem Stadtteil, die natürlich weiterhin auch versorgt werden müssen. Aber es fehlt schon das eine oder andere Prozent an Laufkundschaft und Menschen, die sich sonst natürlich auch aus anderen Stadtteilen dann irgendwie zu Lestra mal verirrt haben, und dann war ich dann gleich daneben. Das fehlt erstmal. Aber es sind 4 Monate und ab November soll dann auch der Edeka wieder eröffnen, mit dem Anspruch, auch dieses etwas höherwertige Sortiment auch wieder zu führen. Denke aber auch, dass natürlich für den Alltagseinkauf das dann auch wieder eine spannendere Adresse wird als Lestra, wo ja doch, ich sag jetzt mal, der normale Bürger jetzt nicht unbedingt seinen Alltagseinkauf gemacht hat. Und insofern räumen wir gerade ein bisschen auf und arbeiten ein bisschen auf und nutzen die Zeit, wo es ein bisschen weniger ist, und dann wird ab November auch wieder mehr, genauso viel oder sogar mehr los sein.
Wollte ich gerade sagen, wenn das noch ein anderes Preissegment ist, kann es ja sein, dass wieder noch mehr Leute da auch einkaufen. Absolut. Und wenn das neu gestaltet wird, also nichts gegen die Gestaltung, aber man ist ja am Anfang auch immer neugierig.
Ja, genau. Ich glaube, die Neugierde wird erstmal dazu führen, dass da wirklich richtig ordentlich Andrang ist. Ja.
Und wenn da vorne wieder so ein Kaffee ist, ich weiß gar nicht, wo ist denn das nächste Kaffee bei Ihnen da an dieser Ecke? Ist gar nicht so viel Kaffee, ne?
Nee, das Kaffee ist ja jetzt ein Spanier, sehr lecker. Aber um wirklich einfach sich mal hinzusetzen, gut, der Bäcker vorne, der macht das schon gut. Der hat auch Tische und Kaffee und Kuchen lecker und so. Aber da sind alle gespannt, was der Edeka dann vielleicht auch noch an Besonderheiten im Petto hat. Warten wir mal, was der November bringt.
Weil man kann ja auch in die Bäckerei gehen, um Kaffee zu trinken, einfach nur. Ne? Und dann geht man vielleicht gar nicht zu Edeka, wenn man nicht unbedingt muss. Holt aber vielleicht, löst noch sein Rezept.
Gerne, wir sind da.
Wohnen Sie eigentlich auch in Horn?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wohne in Neuschwanhausen. Aber es ist nur ein Katzensprung. Ich muss nur am Rinsberger Friedhof vorbei und dann bin ich schon von zu Hause bei der Apotheke. Ja, und geboren bin ich oder aufgewachsen in Oberneuland. Ich bin einfach mit der Gegend einfach irgendwie verwurzelt und finde das auch ganz wichtig, dass man wirklich dieses lokale Prinzip lebt und fühlt. Ich erwarte nicht, dass jemand aus der Neustadt zu mir kommt, weil ich irgendwie besonders nett in die Kamera lächelt oder so.
Oder weil sie die Ratio Farm Zwillinge sind.
Genau, da muss man einfach sagen, Mensch, Leute, da gibt es ganz tolle Kollegen, die machen alle einen super Job, sucht euch da eure Stammapotheke. Aber für mich ist natürlich Horn, Oberneuland und Schwachhausen einfach mein Zuhause, und deswegen bin ich da auch super gerne mit meiner Apotheke.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, ich weiß gar nicht, dieses Jahr habe ich noch gar nichts davon gelesen, aber es kommt bestimmt noch Medikamentenengpässe. Ich weiß noch, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da gab es ja wenig Fieber für Kinder, so Fiebersaft oder so war ja irgendwie, das ist ja auch tatsächlich ein Problem, wie abhängig, also Globalisierung hin oder her, das sieht man beim Gas, das sieht man bei anderen Themen, das hat man bei Corona-Masken und diesen ganzen Hilfsmitteln gesehen, worüber man sich nie Gedanken gemacht hat, dass man keine Masken mehr hat oder die nicht herstellt oder Handschuhe oder irgendwie sowas. Wie ist das eigentlich, wie schätzen Sie das ein? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass hier sich plötzlich wieder Pharmaindustrie ansiedelt, einfach so, und sagt, wir stellen jetzt den Kinderfiebersaft her. Da war es übrigens auch so, dass das Know-how der Apotheker wichtig war, weil sie konnten selber irgendwas machen, habe ich dunkle Erinnerungen.
Und ja, das wir haben Fiebersaft selber hergestellt, versuchen da natürlich immer irgendwie das zu überbrücken.
Aber wenn da Herr Lauterbach oder Frau Warnken nicht sagt, oder wenn Eltern da nicht wissen, dass das wichtig ist, weil die ja dann oft wirklich verzweifelt sind, weil sie sich...
Also tatsächlich hat sich das ein bisschen gewandelt, zum Glück, zum Positiven, dass jetzt zumindest Kinderarzneimittel wieder ganz gut verfügbar sind.
Woran liegt das?
Das ist eine richtig gute Frage. Es wurde kurzzeitig mal tatsächlich erlaubt, dass die Hersteller von Kinderarzneimitteln ein bisschen höhere Preise nehmen durften. Komischerweise war dann hinterher auf einmal wieder mehr verfügbar. Insofern vielleicht doch ein Preisthema. Insgesamt sind die Lieferengpässe vor allem bei den generischen Medikamenten, also die keinen Patentschutz mehr haben und dann von 20, 30 verschiedenen Firmen von, naja, wollen keine Werbung machen, Nexal, Ratiopharm, 1A Pharma, alle hergestellt werden, dass eigentlich in den Bereichen die Lieferkette super anfällig ist, dass Wirkstoffproduktion in Asien, weiß ich nicht, der Pappkarton und die Plastikblister aus irgendwo, und das muss dann alles im richtigen Moment zusammenspielen für die Herstellung. Da gibt es tatsächlich nach wie vor Probleme. Aber es kippt immer so ein bisschen. Mal sind es irgendwie ein halbes Jahr Blutdrucksenker. Jetzt ist gerade so ein bisschen Phase Psychopharmaka, was natürlich super schwer ist, weil da gibt es so ein, zwei Wirkstoffe, die gerade schwer zu kriegen sind. Da jemanden umzustellen, ist natürlich ein bisschen heikler als bei einer Blutdrucktherapie.
Es gab doch mal Krebsmedikamente, glaube ich.
Krebsmedikamente für Brustkrebs, das hat sich zum Glück wieder beruhigt. Aber ja, am Ende ist es, da muss ich dann tatsächlich eine Lanze für uns vor Ort brechen. Da springen wir natürlich in die Bresche und finden Alternativen und gucken, dass wir das irgendwie überbrückt kriegen durch andere Stärken, durch andere Packungsgrößen, durch zur Not dann doch mit dem Arzt auch einen Wirkstoffwechsel vollziehen. Und da brauchen wir A, mehr Freiheit und B, auch mehr, ich sage jetzt mal, Anerkennung der Krankenkassen, dass wir da uns nicht irgendwie bereichern wollen, sondern dass wir da einfach helfen wollen. Ja. Und das kann der Versand zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn da ein Rezept kommt, das ist nicht lieferbar, da setzt sich doch keiner hin aus Holland und ruft beim Arzt an und versucht das zu klären, was wir jetzt alternativ machen. Da brauchen wir vor Ort diese enge Verzahnung, dass wir die Hausärzte, die Fachärzte bei uns in der Gegend alle kennen und das dann auf einem kurzen Dienstweg regeln können. Und da finden wir immer eine Lösung. Also ich finde, das Thema Lieferengpässe ist besser geworden, vor allem auch, weil wir immer eine Alternative finden vor Ort. Also da muss man sich keine Sorgen machen.
Muss ich keine Sorgen machen. Meine letzte Frage ist, Sie engagieren sich, also Sie haben eine Apotheke mit wie vielen Mitarbeitern?
Alles in allem sind wir jetzt 34 Mitarbeiter.
34 Mitarbeiter, so viel. Sie haben 34 Mitarbeiter, Sie sind Apotheker und im Laden, Sie haben eine Familie, Sie sind ehrenamtlich in der Apothekerkammer zugange und in der Werbegemeinschaft. Haben Sie Freizeit?
Tatsächlich spiele ich auch ein bisschen Tennis ab und zu und vielleicht schaffe ich auch einmal die Woche joggen zu gehen.
Ich habe bei uns im Archiv was gefunden. Hatten Sie meinen Namen?
Ich wusste nicht genau.
Sebastian Köhler ist jetzt nicht so ungewöhnlich und ich wollte Sie gar nicht darauf ansprechen. Dachte ich, das könnte ja auch jemand anders sein.
Aber
ich
habe in der Jugend über Sie ganz Artikel. Viel gespielt.
Auch ziemlich erfolgreich.
Im Verband und deutsche Jugendrangliste so. Dann hat man durch Studium, Familie gründen, Selbstständigkeit erstmal so ein bisschen eine kleine Pause gehabt. Und jetzt machen wir aber wieder bei 1912 und muss ich dann auch mal eben kurz anmerken, sind wir in die zweite Bundesliga aufgestiegen mit unserer ersten Mannschaft, also unsere ersten Herren. Echt Spitzentennis, da kommen dann schon echte Profis mit Weltranglistenpunkten. Spielen wir jetzt aber dann Herren 40 wieder ein bisschen leidenschaftlicher, aber da gehört dann auch der soziale Aspekt natürlich dann hinten dran mit einem Bierchen auf der Terrasse dann auch dazu. Aber doch, irgendwie finde ich dafür Zeit und ansonsten kann ich immer nur sagen, das ist mir so in die Wiege gelegt worden. Mein Vater war auch immer in diversen sozialen Projekten engagiert und das Ehrenamt müssen wir aufrechterhalten. Ne? Das ist einfach schwierig, da immer Nachwuchs zu finden in allen Bereichen. Die jungen Leute müssen dafür irgendwie begeistert werden, dass sie was tun und machen. Und am Ende war immer die Devise zu Hause, jammer nicht und mecker nicht, sondern pack an und tu was, dann kannst du vielleicht irgendwas verbessern.
Das ist ja ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen, was Ihnen als Apotheker auf der Seele liegt, was wir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben könnten?
Ich glaube, es würde sonst sehr technisch und sehr detailliert werden oder detailreich werden. Ich finde auch, das ist ein guter Abschluss. Immer positiv in die Zukunft gucken und dann wird das auch mit unserer Branche eine runde Geschichte weiterhin.
Vielen Dank, Herr Köhler, für das Gespräch und ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.